Die Podcast-Serie Klima-Check-In wird gefördert durch das Programm Nachhaltig Wirken, Förderung gemeinwohlorientierter Unternehmen durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus. Klimagerechtigkeit geht uns alle an. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge Klima-Check-In. Ich bin Ela Kagel, ich bin Mitgründerin und Vorstand von Plattform Coops. Wir sind eine Genossenschaft in Berlin, die andere Genossenschaften berät. Wir entwickeln genossenschaftliche Projekte mit, wir bauen genossenschaftliche Vorhaben mit auf und wir teilen auch Wissen. Und das ist heute natürlich auch unser Ziel, unsere Aufgabe im Gespräch mit Cleo Miollet, die heute bei uns zu Gast ist beim Klima-Check-In. Und Cleo, ich freue mich riesig, dass du da bist, dass wir heute die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Und ich würde dich jetzt auch einfach gleich bitten, ein paar Worte zu dir zu sagen. Ich sage nur vorab, du bist mir aufgefallen in den letzten Jahren als eine Person, die im aktivistischen Umfeld unterwegs ist. Eine, würde ich denken, auch Expertin, eine Frau, die sehr, sehr viel weiß über resiliente Ökonomien, über die urbanen Räume und wie wir sie nutzen, über die Stadtgesellschaft, aber auch über Kreislaufwirtschaft. Ich habe dich in verschiedenen Kontexten erlebt, bei Bürgerinitiativen. Ich habe dich getroffen bei einer Konferenz der Berliner Gazette. Da hast du das Projekt Sorge ins Parkcenter tragen vorgestellt. Ich habe dich im Zusammenhang mit dem Verbund Kooperatives Wirtschaften kennengelernt, mit deiner eigenen Forschungsarbeit und natürlich mit dem Kreisler, wo du uns bestimmt auch gleich noch einiges erzählen wirst. Also ich habe ein ganz vielschichtiges Bild von dir als Aktivistin und als Forschende und Praktikerin. Wie würdest du dich denn eigentlich am ehesten beschreiben und vorstellen?
Ja, ich freue mich erstmal, in dem Gespräch mit dir eingeladen zu sein. Und ja, diese Vielfalt entspricht mir genau. Also dass dieses irgendwelche Verbindungen herstellen und der Versuch, Kommunikation so rüberzubringen, dass sie wirklich möglichst viele diverse Menschen und Interessen zusammenbindet. Das ist wirklich meine innere Antriebsfeder. Ich komme aus Frankreich, also ich bin Deutsch-Französin, also ein bisschen überintegriert. Ich bin schon seit über 30 Jahren in Deutschland. Ich habe einen Hintergrund, einen künstlerischen. Ich war lange Schauspielerin, habe Stücke hochgezogen und selber geschrieben und auch inszeniert. Dann habe ich noch Politikwissenschaft studiert und Pädagogik. Also ich habe selber auch meinen Hintergrund, meine Geschichte ist relativ vielfältig. Am meisten habe ich aber gelernt, als ich drei Kinder allein großgezogen habe. Das hat mich am meisten geschult im Improvisationstalent und schwere Monatsenden irgendwie rüberbringen, ohne dass die Stimmung abstürzt. genau. Und jetzt ist wirklich mein Versuch oder mein Wunsch, darüber hinaus, dass wir natürlich an die Politik appellieren müssen und natürlich große Diskurse vor uns tragen müssen und sie auch mitformen sollten, eine gelebte Selbstermächtigung in der Stadt, im Stadtraum, das ist wirklich das, was mich auch bei der Stange hält, ist dieses, ich transformiere Dinge mit und wir können sie dann erleben. Also ich habe in meiner Nachbarschaft begonnen. Da haben wir eine Fläche erstmal begärtnert und dann haben wir nach 10 hundertfachen Mails mit dem Bezirksamt und einem ziemlich geschickten Zusammenspiel dann mit einem Forschungsinstitut, dem WZB und Andreas Knie als quasi dann Galionsfigur der Verkehrswende, hatten wir dann endlich einen starken Partner, der uns Gehör verschafft hat als Zivilgesellschaft. Und konnten dann 50 Parkplätze entsiegeln, die jetzt Community-Gärten sind bei mir im Stadtteil. Und da habe ich ganz viel gelernt, wie wichtig das ist, sozusagen Aktivismus als Orchesterarbeit zu verstehen. als ein Zusammenspiel von verschiedenen Menschen, Menschen, die gut kommunizieren können, Menschen, die Praktikerin sind, Leute, die forschen, andere, die politische Strategien begreifen, und das alles zusammenzuspielen und sich gar nicht so in Konkurrenz zu bewegen, sondern eben im Konzert zusammen zu agieren. Genau, und dann habe ich jetzt letztes Jahr das Privileg gehabt, ein Forschungsstipendium zu haben, und dann konnte ich vergleichen, was in Frankreich und in Deutschland möglich ist an gerade und wo auch gesetzlich unterstützende Strukturen wirksam sind, um Infrastrukturen der sozial-ökologischen Transformation im städtischen Raum umzusetzen. Soweit erstmal. War schon viel, ne?
Ja, es ist, aber das habe ich erwartet. Also ich bin überhaupt nicht erstaunt. Was mich interessiert, ich würde gerne nochmal zurückgehen, auch zu deiner persönlichen Erfahrung, die ja deine Arbeit heute prägt. Du plädierst ja für ein sehr breites Verständnis oder eine breite Sichtweise von diesem Dreiklang, würde ich mal sagen, Wirtschaft, Umwelt, zu der natürlich auch der Umweltschutz und so weiter gehört, aber auch das Zusammenleben. Unter das dann sozusagen, wo dann Kategorien wie Selbstermächtigung und so weiter auch auftauchen. Das finde ich bei dir in deiner Arbeit interessant, dass du dich außerhalb von Silos bewegst und dass du versuchst, bestimmte Disziplinen und Themen zusammenzuführen, weil du wahrscheinlich auch daran glaubst, dass nur darüber Transformationsprozesse möglich sind. Wie hat dich denn gerade diese frühen Erfahrungen, die du gemacht hast, wie du es beschrieben hast, dieses Leben als Mutter von drei Kindern, sich selber organisieren müssen, aber auch Projekte noch zu machen und so ein erwachender Aktivismus. Wie hat dich das denn geprägt? Und wie hat es bei dir dieses Bild entstehen lassen, eigentlich deine Vorstellung von Wirtschaft oder von gemeinsamen Wirtschaften? Da würde ich dich einladen, da nochmal hin zurückzugehen.
Also wenn man in so einer prekären Situation lebt, wie ich das ungefähr über 20 Jahre lang gemacht habe als Alleinerziehende mit drei Kindern, kannst du, also du hast die Ressource Geld nur in sehr geringem Maße und musst deinen Erfindungsgeist anbringen, um das auszugleichen. Und du musst sehr viel sozialen Willen und soziale Energie reinbringen, dass du verbunden bist, dass du mit Menschen, ich weiß nicht, zum Beispiel hatte ich nie Geld, mit den Kindern in Urlaub zu fahren. Was habe ich gemacht? Ich habe mich auf diese Woofing-Plattform angemeldet, also diese Worldwide Organic Farming-Plattform, und habe dann Landwirte in Frankreich gefragt, kann ich kommen? Ich helfe, ich kann auch mit Pferden umgehen und habe so ein bisschen so aus der Kindheit so einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Und dann rennen meine Kinder da rum und ich gegen Kost und Logis, wir sind alle versorgt. So. Und so haben wir tolle Ferien erlebt an verschiedensten Orten in Frankreich. Und dieses irgendwie sich, was kann alles gegen Geld gesetzt werden, was unsere Bedürfnisse erfüllt? Also wie können wir uns gegenseitig helfen, eben diese Bedürfnisse zu erfüllen, ohne auf immer Geld zurückgreifen zu müssen. Das ist eine Erfahrung, die ich dann ganz viel gemacht habe, so, ne, wo es wirklich darauf ankam, dass ich irgendwie eine Kommunikationsskills entwickelt habe, um dann meine Kinder in diese oder jene Schule zu bringen, obwohl die eher eine bürgerliche Schule war oder, ne? Also man lernt das Lavieren, man lernt das Improvisieren. Und ich glaube, die ganze Welt braucht das. Also wir sind in einer gesellschaftlichen Situation, wo der Staat sich zurückzieht, wo der Staat keine Lust mehr hat, wo der Staat sich sozusagen herausnimmt, gar nicht mehr als sozial verantwortlich sich zu zeigen. Also der Diskurs geht immer mehr dahin. Das heißt, es liegt an uns. Und dann sind so zwei Prägungen da oder zwei Grundverständnisse da. Ist einmal dieses Gelbwesten Moment, den es in Frankreich gab, als der Staat mal gesagt hat, okay, dann zahlen jetzt alle mehr Spritsteuern und die ganzen Subalternen oder benachteiligten Gruppen, was ja ein großer Teil der Gesellschaft ist, wir kennen ja diese Studie More in Commons, das stumme Drittel, also die Leute, die sich gar nicht mehr repräsentiert fühlen, das waren die Gelbwesten, das waren so untere und kleine, also mittlere Klassen, die aufbegehrt haben und die gesagt, und dann wurde das so verstanden, so, ja, die wollen ja gar keine ökologische Transformation, wollen sie doch, aber sie wollen, dass sie fair verteilt wird. Und da war dieser Satz, der dann sehr stark umging und den ich mir tief eingeprägt habe, ist dieses End of the month, end of the world, same struggle. Also Ende der Welt, Ende des Monats, gleicher Kampf. Und das heißt auch, dass ich wirklich versuche, mich dem zu stellen, wir haben Machtverhältnisse in der Gesellschaft. Es nützt nichts, sie nicht zu benennen. Was viele in Deutschland immer noch versuchen, sie denken, dass das Konflikthafte immer zum Zerwürfnis führt, anstatt zu denken, okay, das Konflikthafte zu benennen, kann ja auch, also braucht es, damit wir konstruktiv miteinander agieren, aus unseren verschiedenen Positionen in der Gesellschaft. Und dann ist ein anderer Punkt, den ich stark verändert habe, ist beim Nachdenken über Wirtschaft. Ich habe meinen Aktivismus begonnen in dem Glauben, ich handle politisch. Also ich adressiere den Staat, ich blockiere eine Straße, ich nehme teil an einer Demo, ich versuche den Diskurs zu verändern. Und dann habe ich gemerkt, ja, aber das Wichtigste lasse ich aus, nämlich die Wirtschaft. Und wenn wir unser demokratisches Verständnis viel mehr als verstehen, dass wir auch wirtschaftlich handeln können, als politischer Akt, dann wird ganz schnell ein ganz spannender Schuh draus. Und das ist das, was ich jetzt die letzten Jahre noch besser verstanden habe, ist, dass ich ja durch gemeinschaftsgetragenes Wirtschaften und so diese politischen und sozialen Ziele total gut umsetzen kann. Und da sind Instrumente, und die sind zwar noch nicht so sichtbar gesellschaftlich, aber es ist mehr als eine Nische. Also es ist schon, eigentlich werden sie durch das profitgetriebene Wirtschaften immer so überschattet, aber sie sind da und wir müssen sie einfach nur ans Licht holen.
Genau, dieses ans Licht holen, da ist mir aufgefallen, als ich so ein bisschen auch mich vorbereitet habe auf das Gespräch, dass ich glaube, dass dein Aktivismus auch ziemlich bestimmt wird durch die Arbeit am Theater und durch künstlerische Strategien, weil ich schon finde, dass viele deiner Projekte, die haben auch so ein performatives Potenzial. Ne? Da geht es darum, Räume umzugestalten, sie anders zu gestalten und auch es zu ermöglichen, dass über die, ja, die menschlichen Gemeinschaften auch ein anderes Handeln dann entsteht. Also Sorge ins Parkcenter, das ist für mich so ein ganz schönes Beispiel, wie Menschen plötzlich sich einen Raum ermächtigen und da drin auf einmal ganz andere Dinge passieren. Es laufen kreative Prozesse ab. Ich finde auch Kreisler, das Nachbarschaftszentrum, ist für mich auch ein Ort, wo so fast so performative Dinge auch passieren mit der Reparatur, mit diesem Zusammentreffen. Und ich habe mich gefragt, inwiefern man solche Prozesse auch ein bisschen über diese Perspektive auch steuern kann und muss, damit sie auch gut funktionieren, damit sie vielleicht auch Spaß machen, damit sie wirklich auch Leute aktivieren. Was denkst du?
Ja, also Co-Kreation, ne? Mhm. Also dieses Kreativität wirklich im Dienste der Innovation stellen. Also und den Mut zur Innovation, das ist auch was kreative Menschen vielleicht mitbringen, dass sie das gar nicht komisch finden, Neues zu machen. Oder Neues, also das Ausprobieren, der Ausprobiermuskel ist bei Kreativen, glaube ich, gut trainiert. Und das hilft natürlich auch, und das Assoziative, also so, ich sehe Gewerbeleerstand und kann mir sehr schnell vorstellen, dass da gemeinwohlorientierte Nutzung drin sein kann. Dann höre ich, es gibt, was ist das? In den 7 größten Städten gibt es über 8 Millionen Quadratmeter Gewerbeleerstand. Und schon stelle ich mir die Revolution des Gemeinwohls vor. Weißt du? Also durch das Kreative hat man das, fällt es einem leicht, das die Vorstellungskraft in den Dienst des Projektes zu stellen und Bedenken zwar mit einzubeziehen, aber sie eher als konstruktive Weiterentwicklung einzubinden als: Oh Mist, da geht's nicht weiter. Also so, ja. Ne? Das Spielerische ist ein ist für die Beharrlichkeit sehr hilfreich.
Ja, das finde ich einen sehr guten Punkt. Nämlich dranbleiben, konsistent sein, auch verlässlich sein für die Nachbarschaft, dass sie wissen, okay, die sind nicht nur einmal da, die kommen immer wieder und die bleiben, ne? Kann ich total nachvollziehen. Was hat dich denn am meisten positiv überrascht? Also bleib mir doch mal bei dem Beispiel des Parkcenters oder anderer Malls, die du sozusagen bearbeitet hast in den vergangenen Jahren. Was ist da passiert und was hast du mitgenommen aus dieser Arbeit?
Also was ich wirklich liebe jetzt im Kreisler, ne, diesen Laden, den wir jetzt seit 1,5 Jahren haben in der Gropiusstadt. Und die Gropiusstadt ist ja ein Stadtteil, der durchaus, wo viele Menschen Armutsexpertise haben. Da finden so viele Begegnungen statt, die Menschen sonst nicht erleben würden. Also es ist ein Ort geworden, wo bürgerliche, verrentete Leute mit einer guten Rente kommen und ein bisschen reparieren, weil sie sich freuen, eben ihre Rentenzeit zu möblieren mit einer Aktivität, wo sie in Verbindung treten. Und genau diese Menschen treffen dann auf migrantisierte Personen, mit denen sie sonst nie gerne reden würden. Sie treffen auf Leute, die politisch am ganz anderen Ende des Spektrums sind. Also gar nicht Konservative treffen auf sehr progressive Menschen, sehr deutsche Menschen treffen auf sehr migrantisierte Menschen. Und durch das Reparieren, durch dieses gemeinsame, wir bearbeiten unsere Bedürfnisse selbst organisiert, ist eine Verbindung da, die diese Differenzen total in den Hintergrund treten lässt und aushaltbar macht für die Menschen. Also ich habe das wirklich mehrfach erlebt, dass da Misstrauen ist, der nach ein paar Minuten weg ist, weil man gemeinsam schraubt. Oder und dann nach einer halben Stunde später ist der Typ mit dem Irokesen und dem Lastenrad angefahren und der sehr konservative Reparaturmensch reden über ihre Wehwehchen und ihre körperlichen Probleme über 60 so. Und das ist natürlich so ein großartiges Geschenk. Und das motiviert einen auch sehr stark, weil alle macht es glücklich. Also es macht wirklich glücklich und es macht die Leute auf überraschende Art glücklich. Ja, das ist wirklich schön. Und das lässt einen glauben, okay, es sollte möglich sein, solche weiteren Orte zu schaffen.
Naja, weil das, was du beschreibst, ja natürlich auch eine Wirtschaft ist, die menschliche Bedürfnisse adressiert und sie ins Zentrum stellt, ne? Und das Reparieren natürlich etwas ist, was wir als Gesellschaft dringend wieder neu erlernen müssen. Aber es hat eben auch diese Komponente des gemeinsamen Wirkens und all der positiven Effekte, die du beschreibst. Kannst du uns erzählen, wie ist es eigentlich zum Kreisler gekommen? Was ist da passiert, dass ihr seid ja eine Gruppe von Menschen, wie ist es dazu gekommen, dass ihr dieses Projekt gestartet habt?
Also mein Co-Wahnsinniger Max Maurer, der die Kommunikationsagentur New Standard gegründet hat, die Nachhaltigkeitsprojekte berät und Marken und auch jetzt eine Spezialisierung in Kreislaufwirtschaft vollzogen hat. Wir waren beauftragt von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft, den Menschen beizubringen, wie sie Energie sparen und wie sie ihren Müll trennen. Hahaha, Menschen mit Armutskontext wissen sehr wohl, wie man Energie spart. Nein, da ist nicht viel zu holen. Und das Mülltrennen ist eher, ach, es ist eine wiederkehrende Sache. Also ja, wir haben dann Plakate gemacht, wir haben Menschen, also Kommunikationsformate angeboten, aber von Anfang an war es unser Interesse oder wir haben gesehen, aha, okay, da öffnet sich eine Tür, wir können hier Stadtteilarbeit machen, gucken, was passiert, wenn wir die Ökologie-Themen mal in den Vordergrund bringen und haben dann die Menschen eingeladen zu treffen mit Kaffee und viel Kuchen. Kuchen zieht, also Kuchen ist ein Must bei jeder aktivistischen Arbeit. eingeladen, ihren Stadtteil zu mappen. und ein Mapping zu machen, so wo wird es im Sommer extrem heiß, wo ist es denn gar nicht mehr gemütlich, weil alles zugebaut ist und betoniert. Was fehlt euch? Was möchtet ihr lieber? Und dann kamen so verrückte Ideen wie, wir möchten gerne einen Taubenschlag, damit die Tauben da leben können, aber nicht hinkacken. Oder wir möchten hier mehr Schatten haben und, und. Und haben dadurch so eine Verbindung gefunden und eine neue Sprache auch nochmal entwickelt. Das Thema, also was mir schon lange am Herzen liegt, ist Nachhaltigkeit und Ökologie populär zu machen. Also runter von diesem grünen Ross. Und rein in die Menge, und weil an dem Thema haftet so ein bisschen Dünkel, so ein bisschen Überheblichkeit, so ein bisschen akademischer Abgrenzung, von wegen, ist es eine Gewissensfrage? Nein, es ist eine ökonomische Frage, ganz doll auch. Und alle sind betroffen von dem, was auf dieser Welt passiert. Und die Menschen machen sich ganz doll einen Kopf, egal wie viel Geld sie haben. Und damit haben wir eine Verbindung geschaffen mit der Nachbarschaft. Und dann war dieser Leerstand, das ist so eine Einkaufspassage, wo wirklich die ganzen 20.000 Leute, die da leben in diesen Hochhäusern, alle gehen dahin einkaufen, weil es gibt da nichts anderes. Und dann haben wir mit der Nachbarschaft geredet. Und was könnten wir denn mit so einem Ort machen? Weil wir alle gemerkt haben, ja, wirksam werden wir erst, wenn wir verankert sind. Also wenn wir einen Ort haben, wo wir was auslösen können. Und dann kam die Idee, ja, Reparatur, Repair-Café. Ja, Repair-Cafés sind geil, aber sie sind ja ganz versteckt. Und auch da ist es so, dass die Menschen viel Bildung haben müssen, hohe Deutschkenntnisse, hohe Kenntnisse der städtischen Infrastrukturen. Sie müssen wissen, wo das Nachbarschaftshaus ist oder in die Kirche gehen, weil das jeden dritten Sonntag irgendwie für 2 Stunden angeboten wird. Und sie müssen sich auch noch für den Reparaturprozess interessieren. Das ist sehr hochschwellig insgesamt. Ja, und dann haben wir und überlegt, okay, wie machen wir das? Und durch Frankreich kannte ich auch schon solche Beispiele, weil in Frankreich solche Infrastrukturen schon viel mehr vorhanden sind. Also so selbstorganisiertes Kiezkantinen oder Recyclingcenter, die zivilgesellschaftlich, kommunal koorganisiert sind und so. Genau, und von da aus haben wir gesagt, okay, wir probieren es aus für 6 Monate. Und hatten erstmal eine salzige Monatsmiete, also fast Gewerbemiete zu zahlen. Und haben das wirklich mit unserem Ersparten irgendwie finanziert und wussten aber, wir probieren es jetzt aus. Nach 6 Monaten wissen wir, ob das jetzt ein Fail oder was Tolles ist. Nach 6 Monaten war es was Tolles. Wir hatten schon über 100 Mitglieder, alle Leute liebten den Laden und es brummte. Und wir hatten schon 10 Ehrenamtliche, die alle regelmäßig gekommen sind. Und das Ziel war auch, ganz nah an den normalen Öffnungszeiten zu sein, also fast normaler Laden zu sein. Auch kein Grün zu benutzen, sondern Orange und Blau und alles auf Arabisch und Türkisch und teilen, treffen, reparieren, nicht Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft. Also ne, so runter von diesen hohen, anspruchsvollen Wörtern, die ja eben diese Schwelle darstellen und dieses Design immer. Genau, und mit dem Marketing hatten wir ganz viel Erfolg. Und dann ging es in die Verhandlung für die kommende Miete und ob wir bleiben können. Und dann haben wir wohl gesagt, so können wir nicht bleiben, also der städtischen Wohnungsbaugesellschaft bei dem Tarif. Und hatten dann ganz schnell eine Unterschriftenliste von 150 Leuten, die gesagt haben, wir wollen, dass der Laden bleibt. Und das sind ja zufällig alles Mieter dieser städtischen Wohnungsbaugesellschaft. Und dann konnten wir sehr, sehr gut verhandeln. Und heute zahlen wir 2 Euro der Quadratmeter. Und damit können wir natürlich längerfristig bleiben. Genau.
Klar, und ihr habt ja, du hast es so ein bisschen auch anklingen lassen, dass der Kreisler ist ein Leuchtturmprojekt. Also Kreisler hat Preise gewonnen und ihr seid sehr viel in der Öffentlichkeit damit. Und das fand ich faszinierend, weil, wie du sagst, es gibt einige Reparaturprojekte. Viele davon sind so ein bisschen unterm Radar. Also die werden nicht wirklich öffentlich kommuniziert. Am Ende ist es bei euch ja auch den, ich würde mal sagen, ein paar sehr klugen Designentscheidungen zu verdanken, dass das Ganze auch so die Runde macht. Es ist eine optische Sache. Du hast es gerade so kurz erwähnt, auch also da geht es um Bildsprache, um Farben. Aber es ist, glaube ich, auch meine Interpretation eine Vorstellung von ganz radikaler Inklusion, die ihr eben auch anwendet bei diesem Projekt. Und das fand ich sehr interessant, dass eigentlich, wenn man fragt, wo ist der Innovationsgehalt von diesem Projekt, das gibt es ja schon, solche Nachbarschaftszentren. Ich glaube, dass bei euch der Erfolg war, dass der richtige Spirit, die richtigen Leute, aber auch die richtige Art, das zu erzählen, da zusammengekommen sind und dass das sehr, sehr viele Menschen abgeholt hat. Das hat mich auch sehr gefreut. Und ich habe eine Frage an dich, was den Kreisler anbelangt, weil ihr habt jetzt da schon so ein bisschen ein Erfolgsrezept. Da muss es doch mit Sicherheit Anfragen geben aus Düsseldorf, aus Hamburg oder sonst wo. Da werden doch andere auch aufmerksam auf euch. Gibt es da so Ideen, dass man wie so ein kleines Franchise oder so ein Baukasten Erfolgsmodell Kreisler, dass man das nach außen weitergibt?
Ja, auf jeden Fall. Also wir würden sehr gerne, und wir haben eine Kampagne für Berlin gestartet, aber auch bundesweit gerne, gerne, gerne. Das nennt sich Social Franchise, den Ansatz, den wir nutzen. Den habe ich auch dann in Frankreich entdeckt. Also dass man Franchise, was McDonald's in böse macht, das kann man ja auch in gut machen, in sozial machen. Also dass man ein wirksames Branding und Marketingstrategie gefunden hat. Überhaupt eben Marketing und Branding nutzen für gemeinwohlorientierte Projekte ist nicht böse, ist nicht eklig. Wir sollten das viel mehr tun, diese Instrumente des Kapitalismus für uns nutzen und nicht immer sagen, ja, sobald wir irgendwie Design nutzen oder so, springen wir in den Maul des Wolfes. Nein, nein. Also wir haben das aufgesetzt, weil wir gemerkt haben, okay, das funktioniert und eigentlich braucht jede Nachbarschaft so einen Kreislaufort. Also wir teilen, leihen ja auch und wir geben ja auch Sachen weiter. Also Menschen, die eine noch funktionierende Kaffeemaschine bei sich haben, die können das bei uns in ein Regal stellen und dann kommt eine alleinerziehende Mutti, ihre kaputt gegangen ist und wir geben sie weiter. Und das gemeinschaftsgetragene Wirtschaften funktioniert auch, die Mitgliedschaften einkommensabhängig. Das geht gut los, das Prinzip verstehen die Menschen immer nach so ein bisschen Kommunikation. Also Kommunikationsaufwand ist das der höchste Posten bei uns. So, ne? Und die Idee, das weiterzutragen in andere Nachbarschaften, liegt auf der Hand. Eben, ich hatte das ja schon vorhin, ne? Gewerbeleerstand gibt es in Massen. Es muss halt dann dieses Zusammenspiel kommen, dass es möglich sein muss, den Anfang zu finanzieren. Also ein gemeinschaftsgetragenes Projekt, genau wie auch ein anderes For-Profit-Unternehmen, wird sich nicht ab Tag 1 tragen. Das heißt, man muss diese Hungerstrecke irgendwie überwinden. Das heißt, unserer Erfahrung nach braucht so ein Ort eine Finanzierung für die ersten bis, sagen wir mal, 2 Jahre. Es könnte sein, dass manche Orte so erfolgreich sind, dass es nach einem Jahr sich schon trägt mit diesen einkommensabhängigen Mitgliedschaften. Und vielleicht, wenn man ein bisschen Gastro dazu tut oder so, ne, man kann das ja flexibel bespielen, je nach Fläche, die man hat. Und dann eben so eine Art dezentrales Netzwerk an Kreislern oder Repair Hubs. Also wir würden gern, dass die alle Kreisler heißen, aber wir verstehen auch, wenn andere Leute sie anders nennen wollen. Aber Kreisler ist eigentlich schon der Versuch zu sagen, das ist wie ein Bäcker, ein Schuster, ein Schneider, also was sehr Banales, ne, was zum Alltag gehört. So, das war auch diese Wortschöpfung. Und ja, dass wir dann so ein Netzwerk haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir zusammen Öffentlichkeitsarbeit machen, zusammen strategisch uns weiterentwickeln, wo wir zusammen politisch sozusagen eine Art Lobbyarbeit auch machen können und gleichzeitig aber sehr lokal angepasst uns dann vor Ort entwickeln. Also diese Orte sind dann natürlich, jeder Ort hätte seine eigene Geschichte, ne, und seine eigene Entwicklung und finden sich dann weitere Nutzungen in dieser Art dritte Ort mit ein. Aber überhaupt mal zu denken, Also small is beautiful, but small is also fragile. Also kleines ist toll, aber klein ist auch sehr fragil. Und wir könnten uns als Netzwerk viel stärker aufstellen und wir könnten dann tatsächlich auch wirtschaftlich was in die Waage legen. Also wir schaffen es mit dem einen Ort. In einem Jahr haben wir den Leuten schon 90.000 Euro Neukäufe erspart, ne? Und ein paar Tonnen Müll gespart, also Elektroschrott. Und CO2, ich glaube, CO40 40 Tonnen CO2 einsparen. Man stelle sich vor, jede Nachbarschaft hat so einen Ort und es gibt ungefähr, was weiß ich, 250 bundesweit oder so. Wie geil wäre das und wie effektiv wäre das? Und wie viele,
Genau.
genau, soziale Fragen auch mitbeantwortet werden, ne? Also, weil das ist ein funktionaler Ort, der auch noch. Wir experimentieren mit Katastrophenvorsorge für die Nachbarschaft. Wir merken, dass wir ein Ort sind, wo Einsamkeit bekämpft wird, effektiv. Wo Leute einfach kommen zum Quatschen.
Ja, klar.
Und so, also.
Ja, also es ist eigentlich unglaublich, ne, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, über die Potenziale, die ein solcher Ort hat. Was passiert, wenn Menschen sich treffen und sich selbst organisieren und ganz viele Probleme lösen, ne, die ansonsten vielleicht gar nicht gelöst werden oder wo man wartet, dass der Staat vielleicht kommt und die löst, ne, wo wir ja mittlerweile auch wissen, es ist schwierig. Weil es sind eben keine Ansätze auf Augenhöhe. Ne? Also Kreisler ist deswegen ein fu gut funktionierendes Projekt, weil ihr eben nach dem Prinzip auf Augenhöhe zu agieren vorgeht. Ja, und das ist, denke ich mal, eine Leitlinie für euch. Und dennoch interessiert mich, wo siehst du die Rolle der öffentlichen Hand, der Verwaltung, der Stadt bei einem Projekt wie Kreisler, weil wir haben bis jetzt noch gar nicht darüber geredet. Also ich weiß, da ist die städtische Wohnbaugesellschaft, aber die ist ja nun auch nicht die Stadtverwaltung. Also, ne, was ist die Rolle vom Senat für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen? Wie müssten die da eigentlich mit reinkommen? Wo wünschst du dir da Unterstützung?
Also da gibt es verschiedene Zugänge oder verschiedene Wünsche, habe ich sehr konkrete Wünsche an Kommunen. Und einerseits klar, städtische Wohnungsbaugesellschaften sind ja schon, agieren ja schon im Dienste der Stadt und sind angebunden. Also es sind ja ausgegründete Firmen, die trotzdem in kommunaler Hand sind. Das heißt, das sind schon Zugänge, also privilegiertere Zugänge für Gemeinwohl. Aufgaben, finde ich. Die sollten wirklich mehr ihren Gewerbestand oder ihre Erdgeschosse mehr für solche Aufgaben zur Verfügung stellen. Und das könnte ja eine Kommune dann auch von ihren städtischen Wohnungsbaugesellschaften verlangen. Das ist ein Punkt. Das andere ist, es gibt überhaupt keine standardisierten Verträge zwischen Kommunen und zivilgesellschaftlichen Akteuren in Deutschland. Und das ist anstrengend. Also man muss immer das Rad neu erfinden. Man ist immer in so einem Reallaborzustand oder in so einem Pionierzustand. Also wie das Haus der Statistik. Wie lange und wie aufwendig war das, dieses Projekt zu entwickeln, wo die Zivilgesellschaft zusammen mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, dem Senat für Stadtentwicklung und Wohnen, diesen zugegeben großen Standort, ne, entwickelt haben. Wie reibungsvoll. Also, ne, man könnte das ja auch smoother machen. Ich habe an der Arbeit, an der ich gerade schreibe, habe ich quasi mir angeguckt, was es für Instrumente in Frankreich gibt. Und es gibt da zum Beispiel Standardinstrumente, um Mietverträge gemeinsam getragen zu machen von einer zivilgesellschaftlichen Organisation und der Kommune. Standardisierter Vertrag. Why not, Leute? Das wäre so, also es würde uns doch sehr viel Zeit und Aufwand ersparen. Ganz generell ist die Kultur immer noch so, dass auf der einen Seite die kommunalen Akteure sind und auf der anderen Seite die Zivilgesellschaft. Und es ist immer ganz schwierig, in Dialog zu treten. Und da sind ganz verhärtete Fronten und so. Und ich kann es total verstehen, aber es macht das Produktivsein gegenseitig schwer.
Es ist wahrscheinlich
Genau.
auch eine Aufgabe, ne? Also für eine zukünftige, für eine Etablieren von kreislaufwirtschaftlichen Modellen wahrscheinlich unerlässlich, ne? Dass wir lernen, diese Hürden abzubauen.
Genau. Noch ein Punkt ist zum Beispiel, dass die Stadt Berlin letztes Jahr und vorletztes Jahr mehrere Millionen ausgegeben hat für den Repair-Bonus, der ja eigentlich eine ganz gute Idee war und der auch, ne, von der EU sozusagen aufoktroyiert. Also sie musste da was tun, nahm viel Geld in die Hand und bezuschusste Reparaturen für Leute, die ihre Waschmaschine reparieren lassen oder so, bis zur Hälfte des Preises. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. So, für Repair-Cafés, die gingen leer aus, das war schon mal richtig doof. Die durften nur Ersatzteile irgendwie sich darüber bezuschussen lassen. Und es war, natürlich war der administrative Aufwand mal wieder so hoch, dass man dann doch die 12 Euro lieber selber bezahlt. Wie wäre es denn, wenn man diese paar Millionen aufwenden würde, um so eine Orte wie den Kreisler, diese Durststrecke am Anfang einfach zu finanzieren. Also, dass man viel mehr Geld in die Hand nimmt, um nicht irgendwie individuelles Verhalten kurzfristig zu finanzieren, also ökologische Verhaltensveränderungen kurzfristig zu finanzieren, wie die Pendlerpauschale oder so, sondern viel mehr guckt, wo kann man supporten, dass Infrastruktur entsteht, die dann Gemeinschaft getragen, also gemeinsam getragen ist, von der Kommune gewollt, von der Zivilgesellschaft organisiert, von der Kommune vielleicht anfangs finanziert, aber dann kümmert sich die Zivilgesellschaft darum, dass es eben in einem gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftsmodell langfristig sich trägt. Ne? Und also wir sind ziemlich sicher, dass wenn wir ein paar weitere Standorte in Berlin haben und zum Beispiel einen im Prenzlauer Berg oder da, wo viele Leute mit einem fetteren Portemonnaie wohnen, wir auch langfristig den Standort in der Gropiusstadt tragen können, wo die fast alle Leute nur 1 oder 2 Euro Mitgliedschaften abschließen im Monat. Und wo es, wir bräuchten 1500 Mitglieder oder so, um irgendwie kostendeckend zu sein und sind jetzt gerade bei 250. Also könnten wir auch Transferfinanzierung machen. Und das ist alles denkbar. Man muss es einfach nur angehen und die Kommunen müssen sich öffnen. Also wenn sie da nicht genau wie dieses Begrünen und Entsiegeln und Grünpflege, wenn die Kommunen nicht zulassen, dass die Zivilgesellschaft mitgärtnert und ihr Instrumente bei der Hand gibt und Orte, wo sie ihr Zeug reintun darf. Also was weiß ich, wir haben jetzt nach vielen Jahren endlich einen Container bei uns im Kiez aufstellen dürfen auf einen Parkplatz, wo wir unseren ganzen Gartenkram reintun. Also, aber es ist immer extrem mühevoll, weil es immer wieder in diesem, wir wollen was noch nie gemacht wurde und dann vergessen es alle und niemand standardisiert es oder systematisiert es. Und das ist das, was mir kulturell wirklich fehlt und wo ich mir wünsche, dass es viel mehr kommt.
Ja, also ich denke, bei allem, was wir gerade sehen, ne, also dieses Wegfallen von dritten Orten, das ist ja auch eine Sache, die vor allem auch für Jugendliche, ne, Einsamkeit ist ja natürlich nicht nur etwas, was ältere Menschen betrifft, sondern da geht es ja wirklich auch darum, dass man Jugendlichen vielleicht auch solche Orte bieten kann, wo Selbstwirksamkeit erfahrbar wird, ne? Also es gibt eigentlich so viele Anwendungsformate, dass ich könnte mir vorstellen, also die Möglichkeiten sind endlos. Und trotzdem gibt es ein Problem, finde ich, dass viele dieser Initiativen, und zu denen gehört ihr sicherlich auch, die haben noch nicht lange genug Daten sammeln können, um die positiven Effekte ihrer Arbeit wirklich so zu präsentieren, dass auch Angehörige also der öffentlichen Hand oder aus der Verwaltung eigentlich gar nicht mehr anders können, als solche Modelle zu adaptieren. Dazu gehört schon auch, finde ich, immer dieses Datensammeln, ne, die KPIs auswerten, diese ganzen Sachen. Und mich würde interessieren, wo kann man denn so ein Projekt wie den Kreisler unterstützen? Bei der Sammlung von Daten, bei Visualisierung, auch beim Erstellen von Campaigning-Materialien? Oder ist das, was ihr sowieso auch selber ganz gut hinkriegt?
Also, ich glaube, das ist da, wo dieses Zusammenspiel mit Max und mir wirklich, wir decken da viel ab, weil dadurch, dass er als Kommunikation und also Strategieberatungsagentur für Kreislaufwirtschaft, also wirklich für Unternehmen, die von der linearen in die Kreislaufwirtschaft wechseln wollen, aber eben auch für öffentliche Hand, also diese Null-Müll-Kampagnen oder so. Ne? Das sind alles so Sachen, die in dieser Agentur erledigt werden. Sind wir sehr geübt darin, diese Wirkungsberichte zu erstellen. Und natürlich ist es mit dem Kreislauf noch mal ein bisschen anders, aber uns ist völlig bewusst, dass wir das brauchen als wirklich Argumentationsbeton. So. Und es wäre natürlich noch viel toller, wenn man das schaffen würde, so langsam so, und das ist ja auch das Bemühen des VKW, dass man das so branchenmäßig oder sektorenmäßig für die ganze soziale, solidarische Ökonomie immer sichtbarer macht. Ne?
Und genau. VKW vielleicht nur ganz kurz steht für den Verbund Kooperatives Wirtschaften und Solidarische Soziale Ökonomie, der sich gegründet hat vor 1,5 Jahren. Genau, und du gibst mir hier gerade den Hinweis für den ersten Wirkungsbericht von Kreisler. Magst du dazu was erzählen?
Ja, also wir haben schnell gemerkt, dass wenn wir keine Zahlen haben, werden wir auch nicht ernst genommen. Also das ist, und das würde ich auch allen CSX oder also Common Supported Everything, also gemeinschaftsgetragenen Wirtschaftenden ans Herz legen. So, passt euch dieser Notwendigkeit an, sammelt die Zahlen, schreibt Berichte und wir nutzen das als, genau, und dann haben wir gemerkt, okay, wir konnten einigermaßen hochrechnen, was wir in einem Jahr, das hatte ich ja schon vorhin, an CO2-Ersparnis bedeutet haben, aber auch an Finanzersparnis, also an nicht gekauften Neugeräten, wie viel Müllersparnis das unser Standort bedeutet. Was schwerer natürlich zu beschreiben ist, sind die sozialen Aspekte, also die, weil das erspart dem Staat ja wiederum indirekte Kosten. Also wenn zum Beispiel verrentete Menschen bei uns reparieren kommen regelmäßig und dadurch fit bleiben, ne,
ja,
legen sie dem Gesundheitssystem weniger auf der Tasche. Wenn Jugendliche bei uns kommen und am Samstag irgendwie ein bisschen rumschrauben mit ihren Eltern und dadurch eine informelle Berufsorientierung bei uns machen können und merken, oh, das macht ihnen wirklich Spaß, dann haben wir vielleicht den Fachkräftemangel angegangen. Also ne, das ist natürlich mit einem Ort noch sehr, sehr beispielhaft und klein, was wir zeigen können in unserem Wirkung. Aber wenn wir das flächendeckend denken oder also dezentral und mit vielen Standorten, dann hätte das eine tatsächliche große gesellschaftliche Wirkung. Und das darzustellen, ich finde diese Fineo-Treppe, also diese Art der Wirkungsmessung auch sehr hilfreich, dass man eben nicht nur die Zahlen hat, sondern auch wirklich so dieses, was man tatsächlich faktisch etablieren konnte an Praktiken in einem Standort und das relativ schnell und knapp und effektiv sichtbar machen kann, das ist auch total hilfreich. Und dann so eine Art Mischform zu erzeugen, Text, Zahlen und eben so eine Wirkungstreppe. Und damit arbeiten, ich glaube. Aber das ist auch to be weiterentwickelt und perfektioniert. Und also ich freue mich voll, wenn mir andere Leute gute Beispiele zeigen von Wirkungsberichten, die Politik oder die Exekutive gut anspricht.
Ja, ich glaube, dass das gerade in Entwicklung ist. Also zumindest ist das etwas, was ich ganz oft mitbekomme, wenn ich auf irgendwelchen sozialwirtschaftlichen Konferenzen bin, dass man wirklich auf dem Feld jetzt verstärkt ein Augenmerk drauflegt. Und ich finde halt eigentlich immer am wichtigsten, dieses, was ihr ja auch versucht zu machen, ganz dicht dran zu bleiben bei den Leuten, die das Angebot nutzen, unmittelbares Feedback zu bekommen. Ne? Diese Wirkungsmessung so zu verstetigen, dass sie ein Teil des Tuns vor Ort wird, dass es nicht etwas wird, was man so reflektiv irgendwie aufschreibt, ne, und auswertet, sondern dass eigentlich die Messung der Relevanz und der Wirksamkeit auch von einem, ja, einfach aus dem Tun herauskommt, wie auch immer man das irgendwie hinbekommt, ne, aber dass Wirkungsmessung einfach immer weniger eine Schreibübung wird, sondern etwas Gelebtes, etwas, was einfach auch so eine, ja, so eine Feedback-Kultur auch viel stärker impliziert in dem eigentlichen Modell, ne? Und ich glaube, dass das auch so etwas ist, weil du das ein paar Mal hast anklingen lassen in dem Gespräch, dass es auch irgendwo einen Kulturwandel geben muss, ne? Also so ein verändertes Denken über bestimmte Dinge. Das,
Ja.
glaube ich, spielt da mit Sicherheit auch mit rein. Ja, also ich muss sagen, ich fand es jetzt wirklich faszinierend, dir zuzuhören und über diese ganzen Aspekte auch nochmal nachzudenken. Wie kommen solche Projekte zustande wie der Kreisler? Was für eine Motivation der Beteiligten steht dahinter? Aber auch, wie viel, sage ich mal, Arbeit, wie viel Überzeugungskraft, wie viel Liebe auch zum Detail, zum Projekt. Und mich würde zum Schluss interessieren, Cleo, bist du gerade aktuell komplett so in der Gegenwart mit Kreisler ausgelastet? Oder hast du so ein Ziel, wo du sagst, da möchte ich gerne in ein paar Jahren hin? Gibt es da irgendwas, was dir so vorschwebt, so eine Zielmarke? Oder bist du eher gerade im Hier und Jetzt?
Ich wandere zwischen Gegenwart und Zukunft. Wollte nur einmal sagen, noch zur Kultur der Messung auch. Wir haben im Laden haben wir zwei so kleine Zahlenkladden, wo wir jede Reparatur mitzählen und auch wie so eine Art Erfolgs Erlebnis für die Reparateure, ne? Also wir sind bei Reparatur 556, glaube ich, gerade am Samstag gewesen und der Mitgliedschaften. Und dadurch können wir es auch sehr schnell im Laden erklären, worum es geht und wie weit wir
Ah
sind.
ja.
Ne? Also das macht es dann auch niedrigschwellig auch Wirkungsmessungen
Total.
transparent machen. Ne? Ja, aber so die nächsten Jahre, ja, Kreisler und gucken, was kommt. Also vielleicht knacken wir auch irgendwann eine richtige komplette Mall. Manche Städte haben das geschafft, ne? Also
Ja.
der Karstadt Sport in Lübeck ist jetzt ein Civic Public Partnership Projekt und über eine Reallaborlogik haben die es geschafft. Und ja, also ich hätte Lust, da weiter im Austausch zu sein und diese Abenteuer zu begehen. Das ist sehr abenteuerlich, das alles. Das fühlt sich schön an.
Ja, der Ausgang ist ungewiss. Es ist ein Prozess, auf den man sich einlässt, ne? Aber voller Erfahrungen und Begegnungen und ja, ganz vielen überraschenden Dingen. Und das wünsche ich dir auch in Zukunft, Cleo, dass es genauso weitergeht und dass du die Chance hast, einfach weiterhin deine Ideen zu verwirklichen und ja, die tolle Arbeit weiterzuführen. Vielen Dank für das Gespräch mit dir.
Ich danke dir.